viele Augmented Reality Funktionalitäten lassen sich schon heute mit einem Großteil der existierenden Smartphones darstellen.
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute ist Immersive Learning. Nur ein Buzzword oder eine echte Chance? Immersive Learning, XR Learning, VR Learning, hört man an allen Ecken und Enden in der Learning-Welt. Wir wollen heute den Stand dazu mal beleuchten und schauen, inwieweit echte Anwendungschancen in Unternehmen dazu bestehen. Dazu ist heute bei mir zu Gast mein Kollege Moritz von Radowitz, der ganz nah an dem weiten Feld Immersive Learning dran ist. Hallo
Dirk, danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Lass uns gleich einsteigen. Immersive Learning, was ist das eigentlich und wofür steht das? Was gehört alles dazu? Ich hatte eben schon so ein paar Worte genannt, XR-Learning, VR-Learning. Wie kann man das zunächst mal so ein bisschen definitorisch einordnen für alle, die da nicht genau, ganz so firm sind?
Allein der Begriff immersiv, selbst als Fremdwort im Deutschen ist es, glaube ich, nicht sofort klar, was das eigentlich ist. Wenn man es übersetzt, ist es eindrücklich oder umfassend. Das ist eigentlich schon eine Beschreibung, was beim Immersive Learning passiert, weil im Endeffekt ist es ein Szenario, das man durch digitale Hilfsmittel generieren kann, um den Lerner in ein Umfeld zu versetzen, das es ihm erlaubt, dort dann gewisse Dinge kennenzulernen, auszuprobieren in einem sehr sicheren Umfeld. Und das Ganze aber eben losgelöst von seiner jetzigen Umgebung. Das ist bei dem reinen Immersive Learning im Sinne von Virtual Reality, dass wir eine virtuelle Realität kreieren mit digitalen Hilfsmitteln und dort gewisse Lernziele erreichen können. Der andere Punkt, du sagtest AR, das steht für Augmented Reality, eine Augmentierung. Das heißt, da wird dann zu deiner eigentlichen Realität, in der du gerade bist, eine weitere Ebene hinzugespielt, die es erlaubt, dir Informationen zu geben. Also das ist zum Beispiel, das kennen vielleicht viele heutzutage, die Möglichkeit mit einem Smartphone sich gewisse Objekte mit der Kamera über die tatsächliche Umgebung legen zu lassen, um zum Beispiel ein Möbelstück in dem Wohnzimmer sich mal anzuschauen, wie würde es denn aussehen, wenn wir es da und da platzieren. Also das versteht man unter Augmented Reality und da gibt es auch Use Cases fürs Lernen, die da ganz sind.
Kann man das so sagen, dass jetzt alle diese Ausprägungen praktisch voraussetzen, dass man diese typischen Brillen, diese dicken Brillen aufhat, die man häufiger sieht, oder ist das nicht immer so? Bei Immersive Learning muss es wahrscheinlich irgendwie durchsichtiger sein, würde ich verstehen, wenn man da noch einen Teil der echten Realität haben will. Oder wie ist das, ist grundsätzlich die technische Setup, ganz allgemein?
Ja, also genau. Also grundsätzlich würde ich unter Immersive Learning sowohl das virtuelle Lernen in der Virtual Reality als auch Augmented Reality zusammenfassen. Und das wären dann unterschiedliche Hardware, die dort zum Einsatz kommt. Für die Virtual Reality ist es so, dass man ein sogenanntes HMD, Head-Mounted Device, braucht, um einen dann wirklich quasi von der jetzigen Hier und Jetzt abzuschalten und in die virtuelle Welt zu katapultieren. Bei dem Augmented Reality, wie ich schon sagte, das kann man mit anderen Hilfsmitteln erreichen, mit einem Smartphone, wo man aber noch sein Umfeld sieht und auf seine Kamera guckt und dort weitere Informationen bekommt, oder zum Beispiel technische Hilfen wie Google Glass oder verschiedene Smart Glasses, okay, die du dir auch aufsetzt. Aber es ist eigentlich so, du brauchst ein technisches Gerät. Du kannst Immersive Learning im wahren Sinne, wie wir es verstehen, nicht ohne ein digitales Hilfsmittel erleben.
Gut, okay. Jetzt habe ich diese digitalen Hilfsmittel, wie sie immer sie auch aussehen. Was wären jetzt für das Learning, wirklich für das Lernen, denn typische Anwendungsbereiche? Also was kann ich denn damit erlernen? Also ich kann mir jetzt intuitiv kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwo Dinge sind, ja, wo man etwas simulieren möchte, was in der echten Welt vielleicht schwer zu trainieren ist. Irgendwelche Handgriffe, die irgendwie ausgeführt werden müssen, was man jetzt schlecht von einem klassischen Online-Training machen kann. Aber was sind denn da so die typischen Anwendungsbereiche?
Genau. Vielleicht fasse ich kurz die Benefits, die positiven Effekte von Immersive Learning zusammen. Das ist einmal, es erlaubt uns, reale, lebensnahe Situationen nachzustellen in einer sehr realistischen Art und Weise, was wiederum dann die Felder eröffnet fürs Lernen, wenn diese realen Situationen mit großen Gefahren verbunden sind, zum Beispiel Arbeit auf einer Ölform oder bei einer Raffinerie, wo, wenn du jetzt genau in dem Augenblick an der einen Stelle bist, wo, wenn du auf den falschen Knopf drückst oder einen falschen Hebel umlegst, irgendwie Gas austritt oder wirklich etwas Gefährliches passieren kann, dann ist in dem Augenblick, wo du das in der Realität erlebst und aber auch praktizierst und durchspielst, kann das im Endeffekt Leben retten, aber es erlaubt es einfach, dort Schulungen in einem der Realität sehr nah kommenden Umfeld durchzuführen, was sonst gar nicht möglich wäre. Ein anderes Szenario, wo es eingesetzt wird, sehr erfolgreich, ist in Situationen, wo man, wenn man Fehler macht, großen Schaden und auslösen würde, die Konsequenzen sehr negativ wären, zum Beispiel bei der medizinischen Ausbildung, dass du dort einen Chirurgen gewisse Dinge praktizieren lassen kannst, die wiederum einen Ablauf, den er dann einhalten muss, wenn er tatsächlich im OP ist, sehr, sehr nahe kommt. Er kann genau sehen, okay, jetzt muss ich dieses Werkzeug in die Hand nehmen, um einen Schnitt anzusetzen und jetzt nehme ich das. Und wenn er das Falsche nimmt und mit dem den falschen Arbeitsschritt dann auswählt, kann er eben von einem Programm ein Feedback bekommen. Aber es ist eben auch wieder so, man probiert Dinge aus, man lernt von möglichen Fehlern und hat aber eben keine nachteiligen Effekte im Hier und Jetzt.
Es hört sich jetzt so ein bisschen für mich noch so an, als wären es sehr spezielle Anwendungsbereiche. Nur die wenigsten von uns werden wahrscheinlich auf einer Ölplattform arbeiten und auch die Chirurgen sind jetzt nicht so ganz dicht gesät. Ich weiß, das waren jetzt nur Beispiele. Aber inwieweit ist es denn so im klassischen Corporate Learning in Unternehmen für eine breite Mitarbeiterschaft denn tatsächlich relevant in deiner Wahrnehmung oder deiner Einschätzung?
Okay. Also ich weiß weitere Fallbeispiele, wo es erfolgreich eingesetzt wird, ist zum Beispiel für Manager in Logistikunternehmen oder Mitarbeiter in Logistikunternehmen, wo es darum geht, an der richtigen Stelle das richtige Paket zu finden oder das richtige Paket abzulegen, dass du mit Hilfe. Und dann kommen wir, das ist auch ein interessanter Punkt, manchmal weg vom klassischen Lernen und mehr zu dem Just-in-Time-Support, den wir durchaus auch darunter zusammenfassen, dass du mit deinem Google Glass oder ähnlichem Endgerät dann eine Information bekommst. Du fährst durch diese Reihen von Lager in der Lagerhalle von dem Punkt, wo du jetzt gerade dein Paket ablegen sollst und bekommst dann eine Information, ja, hier ist es richtig und jetzt hoch, dann scannt er automatisch eine kleine Signal ein oder eine kleine Plakette, wo dann eben der richtige Platz ist und gibt dir noch eine Information, ob du dann noch was anderes mitnehmen sollst und so. Also das hilft dann im Hier und Jetzt, deine Arbeit richtig auszuführen, ohne dass du lange vorher dir einen Manual angeschaut hast, wo das nochmal genau beschrieben ist. Also du legst einfach los, du fährst mit deinem Gabelstapler, du läufst rum und bekommst Informationen. Das ist also ein sehr praktisches Einsatzgebiet. Wo es auch eingesetzt wird, ist beim Service, wenn Service-Mitarbeiter, sei es direkt beim Kunden oder vielleicht müssen sie irgendeine Maschine in einer Fabrik inspizieren und einen Defekt lösen und fragen sich, sind vor Ort und kommen nicht ganz weiter. Dann kann man entweder vorgefertigte Hilfen über sein Smart Device abrufen, hier und da helfen. Man kann.
Das könnte aber auch ein Video, normales Video sein, mal so platt gesagt. Ne?
Es könnte ja, aber das normale Video, du könntest natürlich mit deinem Tablet dann schon mal schauen. Aber wenn du zum Beispiel deine Google Glass hast, ich nenne das jetzt immer als Beispiel, es gibt wie gesagt auch andere, dann kannst du ein Bild aufnehmen. Dieses Bild kann ausgewertet werden, zum Beispiel von einem Experten, der an einem ganz anderen Ort sitzt. Und der gibt dir dann die entsprechende Information, damit du in der Lage bist, die konkrete Aufgabe, die dir da gerade gestellt wird, zu lösen. Also, dass du bekommst diese Zusatzinfos in dieser Sekunde, in der du es wirklich dringend brauchst.
Das klingt nach verhältnismäßig aufwendigen Lösungen, also in der Erstellung relativ aufwendig. Wie ist denn das so deiner Erfahrung und Einschätzung nach so die Abwägung von Aufwand und Nutzen? Also ist intuitiv, glaube ich, nachvollziehbar, dass das alles näher am echten Leben ist und sich natürlicher anfühlt, die Dinge, die man dort tun muss. Die Frage ist, lässt sich denn tatsächlich dieser Unterschied vielleicht auch messen, einer normalen, in Anführungszeichen, Vermittlung, so wie man das bislang gemacht hat, und einer Vermittlung, es ist gar nicht richtig Wissen, sondern eine Vermittlung der Fähigkeiten per Immersive Learning in irgendeiner Form.
Ja, also der Aufwand in der grundsätzlichen konzeptionellen Arbeit zu identifizieren, was ist der Use Case, der hier wirklich sinnvoll mit einer Immersive Learning Lösung zu erreichen ist oder zu das ist sicherlich etwas, was am Anfang mehr Aufwand bedeuten kann als bei einem klassischen Ansatz, wo du eine Präsenzschulung planst. In der Umsetzung ist es auch ein höherer Aufwand, weil du eben spezielle Software brauchst, spezielle Kenntnisse, 3D-Modulation, um ein realistisches Szenario entstehen zu lassen, Kenntnisse mit, wie du eine mobile App entwickelst, die dann eben eingesetzt werden soll. Das ist aufwendiger, ganz, ganz klar. Deshalb würde ich auch immer sagen, am Anfang ist es sehr wichtig, genau zu verstehen, was ist hier tatsächlich unser Lernbedarf, ja klassisch, wie wir es immer haben, wenn wir über eine Training nachdenken. Was ist unsere Zielgruppe? Welches Thema, welches Gebiet wollen wir hier schulen? Und es ist dann aber doch so, dass selbst wenn die Kosten initial sicherlich höher sind als mit manch anderer Schulungsmaßnahme, sich diese Rechnung, die Rechnung nachher aufgeht, wenn du eben in der Lage bist, Schulungserfolge dort zu erzielen, die du sonst eigentlich so in der Art und Weise sonst nicht erzielen kannst. Und ein großer Vorteil kann natürlich sein, dass gerade bei manchen der Szenarien, die ich vorhin erwähnt habe, du musst nicht versuchen, irgendetwas nachzustellen, um den Lerner etwas proben zu lassen, ihn irgendwo hinreisen zu lassen, sondern er sitzt in einem Schulungszentrum, wo ihr vielleicht einige Oculus Head-Mounted Displays, also dieses Geräte habt, um so eine virtuelle Schulung durchzuführen. Das ist eine einmalige Anschaffung. Und dann können die Kollegen dort aber diese Schulungen erleben und davon profitieren. Das ist noch, meiner Meinung nach, ist noch nichts für den großen Massenbetrieb, dass du Tausende damit schulst. Es sind schon spezielle Einsatzgebiete, aber für diese speziellen Einsatzgebiete bringt es, glaube ich, ganz neue Möglichkeiten, die wir so im Lernen bisher eigentlich noch nicht hatten.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil wenn man so schaut oder wenn man auf der LearnTech ist, also gefühlt an jedem zweiten oder dritten Stand kann man da so eine Brille aufsetzen, ja, und das klingt oder die Wahrnehmung entsteht dann, dass das ein Massenthema ist, aber wie du sagst, ist es dann wahrscheinlich zunächst zumindest man auf sehr spezielle Einsatzbereiche fokussiert. Vielleicht auch ein Thema anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Man muss die Sache dann ja auch warten, ja, wie jedes Training, würde ich davon ausgehen, das kann ja nicht ewig so bestehen bleiben, wie es initial produziert worden ist. Das muss man ja wahrscheinlich auch weiterentwickeln, vielleicht an neue Szenarien anpassen, oder wir haben über Maschinen gesprochen, die ändern sich ja vielleicht auch, da gibt es neue Varianten oder Zusammensetzung, neue Modelle dieser Maschinen. Das heißt, man müsste das ja dann auch jederzeit nachziehen. Das heißt, wenn man einmal damit anfängt, jetzt meine Wahrnehmung und gleichzeitig die Frage an dich, klingt es für mich so, als holt man sich damit auch eine Menge Wartungsaufwand sozusagen ins Haus, weil ja, wie alles wahrscheinlich auch die zu schulenden Inhalte.
Ganz bestimmt, aber das ist natürlich ja grundsätzlich bei Trainingsmaterial der Fall, dass man überlegen muss, wie lange wird das denn Gültigkeit haben? Lohnt sich ein Aufwand, das jetzt besonders schick und interaktiv und interessant zu machen? Oder wissen wir, nach 6 Monaten gibt es sowieso das nächste und lass uns hier mit einer etwas pragmatischeren, schnelleren, kostengünstigeren Lösung rangehen? Das sollte man sicherlich im Hinterkopf haben. Grundsätzlich ist es so, im Hinblick auf dieses große Versprechen und dass es massenkompatibel wird, viele Augmented Reality Funktionalitäten lassen sich schon heute mit einem Großteil der existierenden Smartphones darstellen und abbilden. Und insofern die Einsatzbereiche, die wachsen mit der Entwicklung der Technik. Genauso ist es mit den tatsächlichen Virtual Reality Brillen, die noch vor 1-2 Jahren weit über 1.000 Euro gekostet haben. Oculus Rift gibt es inzwischen für $500 und die Preise fallen weiter, weil es mehr Anbieter gibt. Das ist diese typische Entwicklung. Und insofern, es wird gerade im Corporate Learning Bereich sicherlich in naher Zukunft nicht mehr daran scheitern, dass man sagt, oh, das ist ja so wahnsinnig teuer, diese ganzen Waffen für gewisse Schulungszentren dann 10 oder 20 Geräte ins Haus zu holen. Das wird finanziell möglich sein. Und dann zur Frage, dass...
Aber die Geräte sind das eine, wenn ich dich da unterbreche, die Geräte sind das eine, das andere ist natürlich einfach die Inhaltsentwicklung.
Genau,
die laufende Aktualisierung, das Attraktivverhalten der Inhalte.
Genau. Das ist inzwischen auch so, wie wir es beim digitalen Lernen im Laufe der Jahre erlebt haben, mit den Autorentools, die immer einfacher zu bedienen wurden. Und am Anfang brauchte man eine ganze Programmiertruppe, um Bilder und Texte zusammenzufügen. Und inzwischen mit Captivate, mit Storyline kann man sehr schnell, sehr günstig E-Learning erstellen. So ist es jetzt auch eine Entwicklung zu beobachten beim Immersive Learning, dass die Programmierung der Elemente, die man dafür braucht, einfacher wird. Es gibt Templates, es gibt Objekte, die man wiederverwenden kann. Es wird nicht alles custom für den neuen Bedarf aufgezeichnet. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man eine ganz realistische Spiegel der tatsächlichen Situation in einem konkreten Fall, sprich die Bohrinsel oder die eine Fabrik, und die soll genauso aussehen wie tatsächlich, dann müsste man das Team hinschicken und die Aufzeichnungen machen und dann die 3D-Modelle nachbauen im Studio. Das ist so, dass das ein nicht zu unterschätzen multimedialer Aufwand dann ist, das zu entwickeln.
Okay, das bringt mich zu einem interessanten Punkt, weil du sagst, es wird immer einfacher, und das ja beim klassischen E-Learning, hast du das ja beschrieben, ist ja tatsächlich so eine Entwicklung absehbar, dass das wirklich ohne extrem viel Erfahrung und Ausbildung man da schon zum Teil passable Ergebnisse erzielen kann. Das wäre jetzt nämlich meine Frage, was bedeutet denn der verstärkte Einsatz von Immersive Learning auch für die Learning-Abteilung? Entsteht da jetzt ein größerer Upskilling-Bedarf auf der einen Seite und oder entsteht ein erhöhter Bedarf an externer Unterstützung, an der Einbindung von Spezialisten? Jetzt habe ich dich so verstanden, ja, auf der einen Seite vielleicht ja, aber es wird immer einfacher, so dass die Learning-Abteilung das vielleicht zum Teil schon selbst machen können. Das ist natürlich die Frage auch hier, welche Qualität kann da sozusagen erzeugt werden, wenn das homemade ist? Wie ist da deine Einschätzung? Ich hätte das Gefühl jetzt, dass wenn das wirklich breiter zum Einsatz kommt, sich auch das Skillset der Learning-Abteilung da zumindest erweitern muss.
Ich stehe zu, das wird so sein, dass das sind neue Felder, die sich unterscheiden von dem klassischen Instructional Design und dann mit Hilfe von den erwähnten Rapid Authoring Tools, dass man da mal ein E-Learning erstellt. Es ist halt unter diesem Begriff Immersive Learning eine sehr große Bandbreite an möglichen Einsatzgebieten, was wir schon gesagt hatten. Die Augmented Reality, da gibt es Apps und Software, die gewisse Funktionalitäten auch einen sehr erfahrenen Programmierer gewisse Dinge machen lassen. Es wird aber immer noch Sachen geben, die wirklich Spezialisten machen, die speziell geschult sind in dem Einsatz dieser Software. Das sind eben auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Anforderungen. Was, glaube ich, schon jetzt immer mehr eingesetzt wird und was ich durchaus auch unter Immersive Learning sehen würde, ist der Einsatz von 360-Grad-Video, was sich ohne eine riesen Lernkurve relativ schnell nutzen lässt. Und die Ergebnisse können dann mit den meisten Smartphones, mit Hilfe von sehr einfachen, Cardboard gibt es von Google oder von anderen Anbietern, wo du dann dein Smartphone dir quasi in einem gewissen Abstand vor deine Augen hältst, um das Ganze dann zu erleben. Da kann man auch durchaus interessante Lernziele erreichen mit Hilfe von 360-Grad-Video. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo die meisten Lerneinheiten sich sicherlich schon mal schnell mit anfreunden könnten und gewisse Dinge ausprobieren. Thrilling und richtiges virtuelle Reality, die man dann entwickeln will, dafür braucht es sicherlich Spezialisten.
Um das so einzuordnen, was wäre so deine Sicht, dass das typische deutsche Unternehmen, wenn es es denn gibt, wie groß ist deiner Einschätzung nach der Anteil an Immersive Learning, an dem Gesamt-Learning-Portfolio, vielleicht auf eine Sicht von 2 bis 3 Jahren und vielleicht auf eine Sicht von 10 Jahren, wenn man mal so eine grobe Schätzung abgeben kann. Hast du da eine Sicht?
Also, wenn du sagst, eben das typische Unternehmen, ich würde das.
Gibt es natürlich aber nicht.
Genau, aber ich würde das zumindest gerne so in die großen, üblichen Sparten einsortieren wollen, weil es da, glaube ich, große Unterschiede gibt. Also, im Automotive-Bereich, denke ich, ist es jetzt schon verbreitet im Einsatz und wird einfach stetig wachsen, sowohl für Lernzwecke als auch für Marketingzwecke. Wo eben Kunden dann mit, das ist von der Idee, es ist nicht viel anders, als was man beim Immersive Learning macht, aber dass man, der Kunde kann dann gewisse Dinge durchspielen, ein Produkt, ein Auto kennenlernen, sich konfigurieren, da wird das schon eingesetzt. Bei anderen Branchen wie Fahr- oder Retail, da sehe ich auch die ersten konkreten Fälle, wo es eingesetzt wird. Aber im deutschen Bereich, wir hinken, glaube ich, dem amerikanischen Markt und selbst Ländern wie England sicherlich noch hinterher. Die sind da, stelle ich immer wieder fest, uns nach wie vor einige Jahre voraus, weil da wird es wirklich schon in einem großen Umfang genutzt. Und bei uns gibt es jetzt die ersten Experimente hier und da.
Und du meinst, das wird sich ändern jetzt und eher steil, eine steil steigende Kurve der Anwendung?
Ich glaube, eine stetig steigende Kurve. Wie steil, aber dass also wir uns in Deutschland davor verschließen, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist einfach die digitale Technik zu omnipräsent inzwischen in unserem Leben und in unserer Arbeitswelt. Und mit eben weiter sinkenden Kosten für diese Möglichkeiten wird es auch mehr eingesetzt werden. Also da bin ich mir ganz sicher.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort, Moritz. Lassen wir es dabei für heute mal bewenden. Vielen, vielen Dank. Soweit unser Podcast, unsere Lernkurve zum Thema Immersive Learning. Vielen herzlichen Dank, Moritz, dass du da warst. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.